Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort. Vor längerer Zeit habe ich mal im Rettungsdienst gearbeitet und in der Ausbildung durften wir mal in die Leitstelle, also dorthin in die Rettungsleitstelle, wo die Notrufe ankommen. Und wir durften sogar in eines der Gespräche reinhören. Und ich erinnere mich noch wie heute daran, als der Disponent den Anruf annimmt, geht eine Frau dran oder ist eine Frau am Telefon, die völlig verzweifelt ist. Sie ist panisch und mit bebender Stimme macht sie klar, dass sie gerade mit ihrem Auto an der Bundesstraße steht und ihr Mann neben ihr bewusstlos geworden ist und nicht mehr reagiert. Sie war wirklich verzweifelt. Und immer wieder rief sie: Bitte kommen Sie schnell, ich brauche Hilfe. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie befand sich in einer absoluten Ausnahmesituation. Sie hatte Angst und Sorge, sie war hilflos und alleine um das Leben ihres Mannes besorgt. Und das ist ja auch völlig verständlich. Als der Disponent dann, der am anderen Ende der Leitung bei uns war, alle wichtigen Daten abgefragt hatte, beendete er das Gespräch nicht mit: Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Er sagte auch nicht: Schön, dass Sie angerufen haben. Sondern er beendete das Gespräch mit: Wir kommen, Hilfe ist unterwegs. Als Hiskia und sein Volk in Jerusalem von den Assyrern belagert wurden, da hätte selbst dieser Notruf keine Auswirkung gehabt. Sie befanden sich ebenfalls in einer absoluten Ausnahmesituation, in einer Notsituation mit Gefahr für Leib und Leben. Allerdings ohne Aussicht auf Rettung. Die Assyrer hatten Jerusalem belagert, es gab kein Entkommen, es gab keine Rettung durch irgendjemanden. Die Assyrer hatten auf ihrem Feldzug bis zu diesem Zeitpunkt fast alles oder eher gesagt alles platt gemacht und eingenommen, was ihnen sich in den Weg gestellt hatte. Und nicht nur das, die Assyrer fingen auch einen Informationskrieg an. Sie versuchten die Bevölkerung innerhalb von Jerusalem zu verunsichern, riefen auf deren Landessprache über die Mauern: Sie sollten sich selbst aufgeben. Und ihr könnt euch das mal versuchen vorzustellen: Ihr lebt in einer Stadt innerhalb der Stadtmauern. Da draußen lagert der Feind. Sie lassen niemanden raus, niemanden rein. Und sie haben Zeit. Versteht ihr? So Belagerungen waren nicht innerhalb von einem Tag vorbei oder einer Woche. Die dauerten Wochen, Monate, manchmal Jahre. Die Städte wurden ausgehungert. In der Bibel haben wir Berichte davon, wo man in Städten Taubenmist kaufen konnte, weil sie schon so lange ausgehungert worden waren, für Höchstpreise. Und die Bevölkerung fing an, sich selbst zu kannibalisieren. Stellt euch diese Not vor. Du hast keine Hoffnung. Was passiert, wenn der Feind reinkommt? Was werden sie mit dir machen? Was werden sie mit deinen Kindern machen? Was werden sie mit deiner Frau machen? Die Not muss riesig gewesen sein. Und wir werden uns heute gemeinsam den Psalm 46 ansehen. Und historisch wird es als sehr wahrscheinlich angesehen, dass dieser Psalm exakt zu dieser Zeit geschrieben wurde. Es gibt einige Hinweise und Indizien dafür. Viele Dinge, über die in diesem Psalm geschrieben werden, finden sich auch in den Aufzeichnungen Jesajas wieder, der ein Zeitgenosse Hiskias war. Was auch immer der genaue Anlass war, der Psalm zeigt genau auf, was in Zeiten der Not getan werden muss. Genau wie der Leitstellendisponent der Frau sagte: Wir kommen, Hilfe ist unterwegs, so sehen wir in diesem Psalm, dass weil Gott hilft, müssen wir uns nicht fürchten. Und zwar egal, wie schlimm die Situation ist, Gott hilft, Gott ist ein Helfer. Und schlag mit mir gemeinsam Gottes Wort auf. Wir werden heute den Psalm 46 gemeinsam durchgehen. Und dieser Psalm teilt sich ganz natürlich in drei Teile. Und das sieht man daran, dass die Psalmisten selbst markiert haben, wo diese Teilung ist. Und zwar durch das Sela. Was tun wir in Zeiten der Not? Dieser Psalm zeigt uns drei Schritte auf. Drei Schritte gegen Sorge und Furcht. Erstens, die Feststellung. Die Verse 2 bis 4. Die Feststellung, Gott hilft. Zweitens, das Vertrauen. Das sind die Verse 5 bis 8. Gott wird helfen. Und drittens, die Sicherheit. Das sind die letzten Verse, die Verse 9 bis 12. Gott hat geholfen. Also die Feststellung, Gott hilft, das Vertrauen, Gott wird helfen und die Sicherheit, Gott hat geholfen. Lasst uns gemeinsam die ersten vier Verse lesen, Psalm 46, die Verse 1 bis 4. Dem Vorsänger, von den Söhnen Korahs, auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Sela. In diesem ersten Vers, den wir dort sehen, werden ein paar Dinge gemacht, auch wenn wir die vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick sehen oder das nicht so aussieht. Nun, der Psalm ist geschrieben worden von den Söhnen Korahs. Und ja, es sind Nachkommen des berühmt-berüchtigten Korah. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr die ersten fünf Bücher Mose durchgelesen habt, da gab es nämlich die sogenannte Rotte Korahs. Und das war eine Gruppe von Menschen, die sich gegen die Leiterschaft von Mose aufgelehnt hatte. Und Gott greift ein, die Erde tut sich auf und diese kompletten Rebellengruppe versinkt in der Erde. Diesen Psalm schrieben sie an den Vorsänger. Der Vorsänger, man kann auch sagen an den Chorleiter oder den Musikleiter. Und in dem Buch Chronik wird beschrieben, dass diese Sänger zu dieser Zeit frei von jedem anderen Dienst waren. Sie wohnten in den Kammern des Tempels und sie waren Tag und Nacht für den Dienst der Musik, des Gesangs zuständig. Der Musik wurde von Gott also ein sehr wichtiger Bestandteil gegeben. Es war keine Nebensache. Und so schließt dieser erste Vers sogar explizit mit der Beschreibung dessen, was das Ganze denn hier überhaupt ist. Und ihr seht das am Ende. Am Ende von Vers 1. Es ist ein Lied. Und das ist auch nicht unwichtig. Wenn wir über Musik und Gesang nachdenken, dann stellt uns ja manchmal die Frage, warum singen wir eigentlich überhaupt? Und man könnte sagen, naja, wir singen, weil es Spaß macht. Oder wir singen, weil es mir gut tut. Nun, der eine oder andere würde sogar sagen, ich singe gar nicht, weil ich kann nicht singen. Aber an diesem Psalm und an diesem Lied werden wir lernen, dass wir nicht nur singen, weil es schön ist und es gut tut. Das ist wahr. Einer der bekanntesten neutestamentlichen Stellen zum Thema Gesang und Lieder und Gemeinde ist Kolosser 3, Vers 16. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und ihr könnt euch schon darauf freuen, Theo wird irgendwann in der Kolosserreihe sicherlich an diese Stelle kommen, aber hier finden wir eine Beschreibung. Wir sollen uns gegenseitig dadurch lehren, ermahnen und Gottlob singen. Und das ist auch, was wir in dem Psalm sehen. Das ist genau der Zweck dieses Psalms, warum die Söhne Korahs diesen Psalm überhaupt geschrieben haben. Und halte das im Hinterkopf, wenn wir diesen Psalm, dieses Lied durchgehen. Es ist zu einem Zweck geschrieben. Hier wird ein Lied geschrieben, welches Theologie lehrt und in Liedform diese Theologie in die schrecklichste Zeit bringt. Mit dem Ziel, dass die Sänger und die Hörer sich nicht mehr fürchten, sondern lernen und verstehen, dass Gott hilft. Und gerade die Liedform ist so hilfreich dazu. So soll sich dieses Lied in die Köpfe der Hörer eingraben. Die Theologie, die auf Gott und seine Hilfe ausrichtet, sie soll sich in die Herzen einmeißeln und uns dazu befähigen, selbst in widrigen Umständen uns nicht zu fürchten, sondern uns auf Gott auszurichten. Genau wie Paulus und Silas. Sie saßen im Gefängnis, ohne Aussicht auf Rettung. Und was machten sie in höchster Not? Sie sangen. Und lasst uns gemeinsam in dieses Lied reinschauen, Psalm 46, und sehen, wie Gott dieses Lied damals wie heute benutzt, um in seiner unbegrenzten Weisheit und Güte uns arme, schwache Menschen zu lehren, dass wir uns eben nicht fürchten brauchen. Warum? Weil er ein Helfer ist. Als die Frau in dem Ereignis aus der Einleitung bemerkte, dass ihr Mann das Bewusstsein verlor, da wusste sie sich keinen Rat mehr, außer die 112 anzurufen. Sie wusste, dort geht jemand ran, dort bekomme ich Hilfe. Und genauso müssen wir Christen wissen, welche Schritte wir gehen müssen, wenn wir Furcht und Sorge haben. Furcht und Sorge kann durch die unterschiedlichsten Umstände kommen. Die Bandbreite ist so groß, dass es bei realer Todesgefahr anfängt. Es kann aber auch eine augenscheinliche Kleinigkeit sein. Und es kann sogar nur eine gefühlte, aber nicht reale Gefahr sein und dadurch ausgelöst werden. Es kann sein, dass dein Ehepartner am Ersticken ist und schon blau anläuft, dass du die nackte Furcht und Panik hast. Es kann aber auch das Referat vor der Klasse sein, was morgen ansteht. Oder es kann das vermeintliche Monster unter dem Bett sein, was real nicht da ist, sich aber so anfühlt. Ob begründet oder nicht, die gefühlte Furcht ist in all den Szenarien real. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Gottes guter Rat, um dagegen anzugehen, ist für alle diese Fälle gleich. Lasst uns mit dem ersten Schritt beginnen. Die Feststellung, Gott hilft. Das Lied fängt in Vers 2 damit an, dass Gott beschrieben wird. Schaut in den Vers 2 rein. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Die Söhne Korachs fangen hier nicht mit den Umständen an, sondern mit was Gott ist. Schaut mal in den Vers, sie schreiben nicht, Gott könnte oder Gott ist vielleicht oder manchmal ist Gott. Sie beschreiben ja auch keine weltliche Therapie, dass sie sagen, wie eine deutsche Krankenversicherung aufschreibt, rede dir gut zu, sag dir, hey, es ist vollkommen in Ordnung, dass ich Furcht habe. Oder der zweite Vorschlag, den sie bringen, radikale Akzeptanz. Du musst einfach dich radikal akzeptieren, dass es halt einfach mal so ist. Oder mach Atemübungen. Oder, das ist mein Favorit, ein Wohlfühlduft, schöne Musik und die Schärfe einer Chilischote hilft gegen Furcht und Panik. Und zum Schluss der wahrscheinlich meistgenutzte Punkt, sich abzulenken. Versuch dich irgendwie möglichst viel abzulenken, dann wird das vielleicht schon irgendwie besser. Aber was sagt Gottes Wort? Gottes Wort macht genau das Gegenteil davon. Die Söhne Korachs fangen hier mit Gott selbst an. Sie lenken die Blicke erst gar nicht auf die kaputte Welt, sondern sie lenken die Blicke zu Gott selbst. Warum? Nun, weil nur bei Gott selbst was ist? Stärke und Zuflucht. Und diese beiden Worte, die ihr hier im Vers 2 seht, sie beschreiben zwei Richtungen. Zuflucht. Nun, Zuflucht kann man auch übersetzen als den Zufluchtsort. Es ist der Ort, zu dem man rennt, wenn Gefahr droht. Es ist der sichere Raum, an dem man weiß, hier bin ich geborgen. So laufen Kinder meist zu ihren Eltern, wenn irgendwie eine Gefahr droht, weil sie wissen, dort bin ich sicher. Menschen in der Ukraine und in Israel, wenn Luftalarm ist, wo laufen sie hin? Zum nächsten Bunker, um vor Raketen sicher zu sein. In fast jedem Straßentunnel findet man was? Man findet Schutzräume, die vor dem tödlichen Rauch sichern, wenn es im Tunnel brennt. Und genau so wird Gott hier beschrieben. Er ist eben diese Zuflucht. Er ist derjenige, zu dem du rennen sollst, wenn Probleme und Gefahr da sind. Er ist genau dieser Zufluchtsort. Und das hier ist kein Luftschloss, von dem sie reden. Und das werden wir im weiteren Verlauf des Psalms noch sehen, denn die Gefahr war ja real. Da geht es um die schlimmst anzunehmendste Gefahr. Und ein Luftschloss kann keine reale Hilfe bieten. Nun, manche Menschen sagen ja über uns Christen, ist ja schön, wenn du sowas hast, was dir Halt gibt. Habt ihr schon mal gehört? Ist ja schön, wenn du sowas hast, was dir Sicherheit gibt. Es freut mich für dich, ist nichts für mich. Aber sie sagen gleichzeitig, nee, Gott, der existiert nicht. Aber wenn Gott nicht existiert, ich aber Schutz bei ihm suche, dann wäre das in etwa so, wie wenn du dich in dein Auto setzen würdest und einen imaginären Gurt nimmst und dich damit anschnallst, weil du glaubst, dieser nicht vorhandene, aber imaginäre Gurt würde dich beim nächsten Unfall im Sitz halten. Das ist so, als würdest du die S-Bahn fahren und würdest dich an einer imaginären Haltestange festhalten. Also einfach den Arm hoch und tust so, als wäre was da. Aber was passiert, wenn du im Ostbahnhof angekommen bist und der Zug bremst ein bisschen härter? Nur du wirst derjenige sein, der auf dem Boden liegt. Und auch mit dem imaginären Gurt, wenn der Unfall kommt, hält dich kein imaginärer Gurt in deinem Sitz. Du wirst wahrscheinlich durchs Auto fliegen, vielleicht sogar durch die Frontscheibe. Ein imaginärer Schutzraum ist genauso hilfreich wie ein Placebo bei Krebs. Es wird sich vielleicht erstmal gut anfühlen, aber in der Realität nützt es nichts. Aber wisst ihr was? Gott ist real. Und genauso real ist der Schutz Gottes. Der zweite Begriff, den wir hier sehen, Stärke, der wird hier benutzt, um die andere Richtung aufzuzeigen. Nun, der Schutzort ist der Ort, an den ich hinlaufe oder zu dem ich hinlaufe. Und der Schutz ist die aktiv schützende Eigenschaft Gottes. Es ist das Gegenteil von dem, ich vertraue auf mich selbst. Versteht ihr? Wo die Welt dir sagt, wenn du Furcht, Angst oder Panik hast, rede dir selbst ein, suche Hilfe bei dir selbst. So beschreibt die Bibel genau das Gegenteil. Nicht du, sondern Gott ist deine Stärke. Es ist so, dass uns das am meisten auffällt, wenn die Not wirklich real und groß wird. Wenn die Not so überwältigend für den Menschen wird, dass jede Selbsthilfe im Angesicht der Umstände wie erfroren stehen bleibt und selbst der Mensch, der ein Meister der Realitätsverweigerung ist, er muss dann irgendwann doch einsehen, dass er in sich selbst keine Stärke finden kann. Das ist das Interessante, bei fast jeder großen Katastrophe fragen die Menschen irgendwann doch, wo war denn Gott jetzt? Ach so, seltsam. Ich dachte, Gott gibt's gar nicht. Ich dachte, wir können alles aus uns selbst machen. Ihr müsst verstehen, dass gerade unsere Gesellschaft so sehr von sich selbst überzeugt ist, dass wir stark genug sind. Wir können alles schaffen. Wir können Gott spielen. Wir retten die Welt. Wir retten das Klima. Wir retten alle Menschen von jeder Krankheit. Wir retten jeden Mensch von Not und Armut. Wir besiegen jeden Krieg. Und wisst ihr was? Wir besiegen sogar das Böse. Es ist der überlaufende Hochmut des Menschen, der Gott ignoriert und in seiner Verbohrtheit wirklich glaubt, er sei allmächtig. Und dann kommen ein paar Tage Regen und halb Niedersachsen steht unter Wasser. Oder dann kommt ein kleines Virus und Menschen werden schwer krank. Und dann kommt ein kleiner Funke und Häuser stehen in Flammen. Wir Menschen, wir müssen anerkennen, dass wir nichts sind. Wir sind schwach. Aber er ist stark. Gott ist unsere Stärke. Er, der spricht, und aus dem Nichts entsteht Licht, Pflanzen, Wasser, sogar die Menschen. Er, der spricht und ein Unwetter auf dem See Genezareth mit großen Wellen und Todesgefahr, wird zu einem stillen See. Er ist allmächtig. Gott alleine ist allmächtig. Und er ist unsere Stärke. Schaut nochmal in den Vers 2 rein. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Zusammenfassend sagen die Psalmisten hier, er ist ein Helfer bewährt in Nöten. Benedikt Peters übersetzt hier, als Hilfe in Nöten gar sehr befunden oder mit dem Aspekt von sofort gefunden. Gott ist die Hilfe. Gott ist der Helfer. Er hilft. Es ist seine aktive Handlung. Er ist die Zuflucht, zu der wir rennen, wenn wir in Not sind. Er ist derjenige, der aktiv schützt. Er ist unsere Stärke. Er hilft aktiv. Aber wann hilft er denn? Er hilft in Nöten. Er hilft im Notfall. Und der Hebräerbrief in Hebräer 4, Vers 16, da schreibt der Schreiber: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Warum? Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Wann? Zu rechtzeitiger Hilfe. Wann ist Gott ein Helfer? Seht ihr das? Gott hilft immer rechtzeitig. Er bewahrt in Nöten, sofort gefunden. Er ist bewährt in Nöten und sofort gefunden. Bei ihm ist es nicht so wie bei der 110 oder der 112, wo es vorkommen kann, gerade in Berlin, dass du anrufst und es heißt, bitte warten Sie, weil zu viele Menschen anrufen. Seine Hilfe kommt nie zu spät. Er hilft anders, als wir das manchmal gerne hätten. Aber er handelt nach seiner Weisheit und nach seiner Güte, aber er handelt nie zu spät. Und diese Not, von der hier gesprochen wird, man kann auch sagen, es ist eine qualvolle Bedrückung. Gott ist nicht nur Helfer in einfachen Situationen, sondern in echtem Leid, in echter Not. Es ist Leid, was unsere Seelen zermürben kann. Es ist wie ein Mühlstein, der das Korn zermalmt. Nöte, Drangsal, die können sich anfühlen wie ein kiloschwerer Rucksack, den du beim Schwimmen aufhast und es zieht dich runter. Gott ist der Helfer in dieser qualvollen Bedrückung. Er ist der Zufluchtsort, der leicht zu finden ist in dieser Bedrängnis. Und das ist, was die Psalmisten hier über Gott schreiben, im Angesicht von Herausforderungen. Wenn es die Belagerung war, dann ist es im Angesicht des Todes. Und sie schreiben ein Lied. Sie schreiben ein Lied, welches dem Volk gesungen wird. In der Krise, in der Not und in der Verzweiflung. Während des blanken Entsetzens, während der Ausweglosigkeit, während die dunklen Wolken immer mehr werden und das schlimmste Wetter ankündigen, während es keine Fluchtmöglichkeit mehr gibt, während niemand sie auf dieser Erde schützt. Während all dem wird dieses Lied geschrieben und gesungen. Das ist die Art und Weise, wie Gott durch die Psalmisten an seinem Volk handelt. Es ist die Art und Weise, wie Gott sein Volk ermutigt. Es ist die Art und Weise, wie die Glaubenden Mut fassen sollen. In den Versen 3 bis 4 kommt jetzt die Begründung. Und es ist die Begründung, warum sie sich nicht fürchten, obwohl es einem schon so zumute sein könnte, oder? Sie stecken ja in dieser Situation. Schaut mal in die Verse 3 bis 4. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Sie fürchten sich nicht. Warum? Weil Gott selbst ihre Zuflucht und ihre Stärke ist. Weil Gott ein Helfer ist. Weil Gott hilft. Er schaut nicht tatenlos zu. Es gibt Leute, die meinen, dass Gott selbst heutzutage nicht mehr eingreift. Wenn schlimme Dinge passieren, sagen sie, dass Gott auch so traurig ist. Er wollte nicht, dass das passiert. Aber Lieben, das ist nicht wahr. Gott hilft. Er schafft das Leid nicht aus der Welt. Noch nicht. Es wird der Zeitpunkt kommen. Aber er hilft. Und so muss das Volk auch durch die Belagerung gehen. Und David musste auch durch viel Leid und Erniedrigung gehen. Und der Jesus musste qualvoll am Kreuz sterben. Aber nur weil Gott augenscheinlich nicht eingreift oder nicht so eingreift, wie wir es gerne hätten, heißt es nicht, dass er nicht hilft. Und schaut mal in die Verse 3 und 4. Da sagen sie jetzt, wann sie sich nicht mal fürchten. Wenn auch die Erde umgekehrt würde, oder man kann auch sagen, wenn die Erde unterginge. Also selbst wenn das, wo wir gerade drin leben, wenn das untergehen würde, wenn eine große Flut käme oder ein Erdbeben und alles wird zerstört und platt gemacht. Oder weiter im selben Vers, selbst wenn die Berge mitten ins Meer versinken. Stellt euch die Alpen vor. Stellt euch vor, ihr steht vor den Alpen und seht dieses Riesenbergmassiv und plötzlich fängt es an zu kippen. Und es bricht auseinander und es bricht in das Mittelmeer rein. Wir würden sagen, die Alpen sind unzerstörbar, oder? Dieses Riesenmassiv von Stein. Man würde sagen, selbst wenn man Bomben drauf wirft, würde man es nicht dem Erdboden gleich machen können. Aber selbst dann, wenn es passieren würde, selbst dann, sagen sie, fürchten sie sich nicht. Und selbst wenn die Wasser wüten und schäumen und die Berge vor diesem Ungestüm zittern, also selbst wenn alles auf der Erde drunter und drüber geht, wenn alles das, was eigentlich Halt hat, was unzerstörbar anmutet, wenn selbst das vor unseren Augen einfach versinkt. Selbst dann fürchten sie sich nicht. Man kann es förmlich sehen, wie das Meer mit seiner Gewalt am Land und am Felsen reißt. Das Meer hier ist wie ein Mann, der seine Sinne verloren hat, der vor Wut rast, alles zerschlägt, was in seinen Weg kommt. Nichts und niemand hält das Meer auf. Genauso wie Tsunamis nicht aufgehalten werden können, sondern jedes Haus und jede Brücke mit sich reißen. Alles das beschreibt das Worst-Case-Szenario, der schlimmst anzunehmende Zustand. Sie beschreiben uns Situationen, die völlig unkontrollierbar sind. Eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Aber sie fürchten sich nicht. Warum? Weil Gott hilft. Was die Psalmisten hier machen ist, sie stellen fest. Diese ersten Verse sind eine Feststellung. Gott hilft. Das ist, wie Gott ist. Man redet heute von den sogenannten Faktencheckern. Was auch immer ihr davon haltet, die Verse 2 bis 4 sind wirklich ein Fakt. Versteht ihr? Das ist Realität, was dort steht. Und egal, ob jetzt real Berge im Meer versinken oder ob dein Leben völlig Kopf steht oder ob es kleine Dinge sind in deinem Leben, die dich aber mutlos machen, du musst diese Feststellung machen. Gott hilft. Hast du Dinge in deinem Leben, die eigentlich so sicher und so feste und so unveränderlich aussahen und sich so angefühlt haben? Und plötzlich fangen diese Dinge in deinem Leben an zu bröckeln. Langsam, aber immer schneller. Und dann werden sie wie zu Staub. Das sind wie die Sinne, die wir haben. Hören, sehen, fühlen, die im Alter plötzlich nachlassen. Was hält denn dann, wenn alles zerfällt? Wohin laufen wir denn, wenn wir keinen Ausweg sehen? Und was tun, wenn du keine Sicherheit mehr hast? Gott hilft. Es bleibt aber nicht nur bei dieser Feststellung, dass Gott hilft. In den nächsten Versen, in Versen 5 bis 8, werden wir den zweiten Schritt gehen. Also, was machst du in Zeiten der Not? Drei Schritte. Schritt 1 ist, stell die Fakten fest. Gott hilft. Und zweitens, das Vertrauen. Gott wird helfen. Lasst uns die nächsten Verse lesen, die Verse 5 bis 8. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist uns eine sichere Burg. Wir kommen hier also gerade aus dieser Szene, wo die Welt untergeht. Chaos, Berge zerreißen, riesige Wellen, die alles mit sich fressen, was sich ihnen in den Weg stellt. Und selbst der stärkste Mensch könnte ihnen nicht widerstehen. Aber hier der Kontrast zu den Versen, die vorher kommen. Er könnte nicht größer sein. Es ist wie schwarz und weiß, wie heiß und kalt, wie Feuer und Wasser. Und diesen Vers 5, den übersetzt Luther wie folgt. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Also von der Dunkelheit, von dem Schwarz und Grau, von dem ohrenbetäubenden Lärm der Wellen und der Berge hin zu einem wunderschönen, beschaulichen Land. Kannst du es schon fast hören, wie die Vögel zwitschern, wie das Wasser langsam vor sich hin plätschert? Es ist Idylle. Man könnte fast vergessen, was da draußen los ist. Es hört sich nach der grünen Aue an. Und wirklich, die Besonderheit dieser Situation ist, dass das Volk einen großen Vorteil hatte. Den Hiskia-Tunnel. Es gab einen Tunnel, der von einer Quelle durch ein ganzes Bergmassiv gegraben wurde bis in die Innenstadt. Und dieser Tunnel versorgte diese Stadt mit was? Mit Wasser. Und das ist der große Unterschied. Viele Städte wurden ausgehungert und ausgedurstet. Aber in Jerusalem war Wasser. Und vielleicht ging es dir im Sommer auch schon mal so. Da warst in langer Hitze unterwegs, du hattest nichts zu trinken und du fängst an zu merken, wie dein Hals langsam so trocken wird und dann wird die Zunge nicht mehr so beweglich, sie fängt an, am Gaumen zu kleben und dann fängt die Fantasie an. Ach, was wäre doch jetzt so ein stiller, kalter, laufender Bergbach, wo ich draus trinken könnte. Ich würde alles dafür geben. Oder eine ganze Badewanne könnte ich leer trinken. Und dann bekommst du endlich Wasser. Es ist kühl und frisch und es durchzieht den ganzen Körper, als wärst du ein neuer Mensch. Aber schaut noch mal in die Verse rein. Schaut noch mal in diese Verse. Es gibt nämlich einen wichtigen Punkt zu dieser Aussage. Sie vertrauen nicht auf diese Umstände. Seht ihr das? Sie sagen nicht, weil wir Wasser haben, gewinnen wir. Nicht wie die Selbsthilfe am Anfang. Sondern ihre Hoffnung ist worin? Schaut mal in den Vers 6 rein. Ihre Hoffnung ist nicht im Hiskia-Tunnel, sondern Gott ist in ihrer Mitte. Er wird helfen. Interessant ist, dass dieser Vers in der Mitte des gesamten Psalms steht. Gott ist in der Mitte. Er ist der zentrale Aspekt. Alles dreht sich in diesem Psalm um Gott. Er fängt mit Gott an, er hört mit Gott auf und Gott ist in der Mitte. Er ist da. Er ist nicht ein ferner Gott, der sich all das anschaut und nicht eingreift. Nein, er ist bei ihnen. Er ist ihre Zuflucht, er ist ihre Stärke. Er ist der Helfer, er ist da. Und wenn schon die Berge im Meer versinken, wenn die Erde sich auflöst, sie wissen, durch Gott haben sie Halt. Und schaut mal das Vertrauen an, was sie haben. Sie sagen, Gott wird helfen, wenn der Morgen anbricht. Ja, noch hat er nicht sichtbar eingegriffen. Aber sie vertrauen hier auf Gott alleine, nicht auf ihre Kraft, nicht auf das Wasser. Nein, sie vertrauen auf Gott alleine. So viele Länder, so viele Menschen vertrauen ausschließlich auf sich selbst und wir kriegen das jetzt mehr mit denn je. Unser Militär, unsere Waffen, unser Geld, unsere Wirtschaft, unsere Regierung, sie wird den Sieg herbeiführen. Nein, die Psalmisten sind hier realistisch. Nichts davon, sondern Gott wird helfen. Im Vers 7 wird dann die zweite Kategorie beschrieben. Wenn wir in den Versen 3 bis 4 beschrieben bekommen, wie es ist, wenn die Welt untergeht, dann ist es im Vers 7 und in diesem Vers 7 sind es Krieg und Niederlagen. Er schreibt hier, wenn die Völker toben. Also die Länder, sie sind wild, sie sind wie wahnsinnig. Es ist wie eine unkontrollierte Wut, wie ein Kampfhund, der kläffend und zähnefletschend und sappernd am Tor steht. Und du weißt, wenn du reingehst, hast du Zähne im Bein. So wild und unkontrolliert werden hier die Völker beschrieben. So zerstören die Völker in ihrer Wut und Wahnsinn alles, was sich in den Weg stellt. So ist es an einem Morgen noch Frieden. Und am nächsten Morgen existieren ganze Städte nicht mehr. Länder zerstören andere Länder. Ohnmacht überfällt die Bewohner vor der reißenden Bestie, die sich auf sie stürzt. Und Furcht und Panik steigen ins Unermessliche. Aber auch das Wanken der Könige wird beschrieben. Und auch davon kann Furcht ausgehen. Der Staat, der gestern noch war, der gestern noch Ordnung hatte, er ist heute Morgen nicht mehr. Die öffentliche Ordnung zerfällt. Gestern noch hast du in einem gut funktionierenden Land gelebt. Und heute schon findet die große Verwandlung statt. Was du nie gedacht hättest, was einmal passieren kann, ist am nächsten Morgen schon Realität. Und das war die Realität, vor dem die Bewohner hier in Jerusalem standen. Die Assyrer tobten, sie rissen alles wie ein Bulldozer vor sich weg. Alles, was im Weg stand, Königreiche, Städte, Menschen, Länder. Sie fielen ein und diese Länder hörten auf zu existieren. Hilflos, oder? Nein, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Gott, der durch ein Wort die Erde schafft, er ist auch in der Lage, genau das Gegenteil zu machen. Wie Metall, was eben noch so hart aussah und sobald du es in Säure schmeißt, wird es einfach nur zu nichts. Wie ein Eisberg, der ganze Schiffe sinken lässt. Aber unter Hitze wird er zu dem, worin Schiffe sich erfahren, zu Wasser. Von einem mächtigen Eisfelsen, der unter Hitze zerschmolzen, zur bedeutungslosen Masse im Atlantik wird. Gott spricht und die Atome lösen sich auf. Das ist die Allmacht Gottes. Gott ist in ihrer Mitte. Das ist, was sie sagen. Allein durch seine Stimme erbeben Himmel und Erde. Schaut in den Vers 8. Der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Es ist kein Zufall, dass in dem Vers 8 nicht steht Gott, sondern der Herr, der Herrscher. Was heißt das? Nun, in 2. Könige 6 wird eine Situation geschildert, wo ein Prophet in der Stadt ist mit seinem Gehilfen und die Armeen sind außen drumherum und der Assistent sagt, das war's. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und wisst ihr was? Da steht, da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Er, Gott, ist der Herr, der Heere. Er ist nicht nur allmächtig, sondern er hat auch noch seine Diener, seine Engel, eine Riesenarmee. Und selbst diese begrenzten Engel, ja, sie sind nicht allmächtig, aber selbst sie in ihrer Begrenztheit haben schon mehr Macht, als wir uns in unserem Hirn überhaupt ausmalen können. Und Gott, der Allmächtige, er ist der Herr dieser Armeen. Und er nutzt sie, wie es ihm in seiner unendlichen Weisheit gefällt. Und dieser Gott, so beschreiben sie es hier, er ist mit ihm. Ja, sie sind umzingelt von Feinden, aber was sollen diese Abertausenden von Soldaten Jerusalem schon antun, wenn Gott doch in ihrer Mitte ist? Wenn Gott, der Herr, der Herrscher für sie kämpft, dann werden sie weggewischt wie Ameisen auf dem Küchentisch. Und das ist der Grund, warum sie Vertrauen auf Gott haben. Das ist der Grund, warum sie wissen, dass sie sich nicht fürchten müssen. Und auch allem, was dein Leben beeinflusst, das können Menschen sein, das kann die politische Situation sein, das können diese ganzen Dinge sein, die dir Angst machen. Menschen, die du nicht kontrollieren kannst, die völlig unberechenbar sind. Oder dein Land und die Regierung, die wankt und die so vertraute Ordnung, sie löst sich plötzlich in Luft auf. Situationen, in denen du stehst, wo du vielleicht die Kontrolle verloren hast oder sie anfängst zu verlieren. Das sind die Umstände, auf die wir vertraut haben, eine vermeintliche Sicherheit. Eine vermeintliche Sicherheit in diesem Land, eine vermeintliche Sicherheit, die wir sonst wo haben. Aber wisst ihr was? Niemand von uns wird durch irgendetwas Sicherheit haben in diesem Leben, außer durch Gott. Denn Gott ist die sichere Burg. Er ist wirklich der Herr der Herren. Er hat die Kontrolle und in seiner Gegenwart kannst du furchtlos sein und sollst du furchtlos sein. Das ist wie das Auge inmitten eines Hurrikans. Der Hurrikan zerstört alles, aber in dem Auge in der Mitte, wisst ihr, was da ist? Stille. Windstille. Im Auge des Sturms ist Ruhe. Und so ist Gott. Es ist wie das Auge im Sturm. Er ist deine feste Burg. Fürchte dich nicht. Selbst wenn dein Heimatland auf den Kopf gestellt wird und alles Vertraute sich in Luft auflöst. Sondern vertraue auf Gott. Er wird nie zu spät kommen. Paulus schreibt in Römer 8, ab Vers 31 bis 38 dazu folgendes, wir werden nur die Verse 38 bis 39 lesen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ging Paulus durch Not und Anfechtung? Ja. Er schreibt selbst darüber. Er schreibt selbst, wie oft ihm nach dem Leben getrachtet wurde. Und dieser gleiche Paulus schreibt diesen Abschnitt, weil er auf Gott vertraut. In Zeiten der Not, egal wie groß oder klein sie ist, fürchte dich nicht. Selbst wenn du im Alter damit leben musst, dass deine Kraft und manchmal auch die Sinne anfangen, blass zu werden, weniger zu werden. Oder wenn vielleicht keiner so richtig deine Nöte und deine Sorgen versteht von den Geschwistern, weil sie vielleicht alle in anderen Lebenssituationen sind. Geh diese Schritte. Geh diese Schritte gegen Furcht und Sorge. Erstens, die Feststellung, Gott hilft. Zweitens, das Vertrauen, Gott wird helfen. Und drittens, die Sicherheit. Gott hat geholfen. Wenn ihr den Psalm nochmal komplett durchgeht, und macht das zu Hause mal, lest ihn mal durch und markiert mal, wo der Psalmist darüber spricht, was die Umstände sind und wann er darüber spricht, was Gott tut. Und dann werdet ihr beobachten, im ersten Abschnitt wird viel über Not und die Umstände geredet. Im zweiten Abschnitt ist es nur noch der Vers 7. Und jetzt die restlichen Verse. Achtet mal darauf. Der letzte Abschnitt, die Verse 9 bis 12. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Selah. Es ist das große Finale. Weg von den Umständen, nur noch hin auf Gott ist das Auge gerichtet. Hier finden wir sogar die erste Aufforderung in diesem Psalm. Die Hörer des Liedes werden aufgefordert. Kommt her, erkennt die Werke des Herrn. Es ist wie bei einem Unfall. Du fährst über die Autobahn und es ist ein schlimmer Unfall. Du siehst das ganze Blaulicht, du siehst sogar jemand auf dem Boden liegen, wo die Ärzte noch dran arbeiten. Und dein Auge bleibt fest dran hängen, obwohl du weißt, ich könnte gleich was sehen, was ich eigentlich nie sehen will. Und so ist es, wenn wir in Not sind. Dann drehen wir uns nur noch um die Furcht und um die Probleme und um die Umstände und alles, was damit zu tun hat. Wie soll das nur in der Schule werden? Was ist mit meiner ausstehenden Diagnose? Was ist mit den Problemen, die ich mit einer Person in der Gemeinde habe? Was ist mit der Rente, die reicht vorne und hinten nicht mehr? Und dann ist es wie, wenn jemand dich aus den Gedanken rausreißt, dann rufen sie dir zu, komm, schau, weg von den Dingen. Schau hier, schau auf die Werke des Herrn. Schau, was er gemacht hat. Die Augen weg von den Armeen da draußen und hin auf das, was Gott schon getan hat. Und was ist das, was Gott gemacht hat? Er hat Verwüstung auf der Erde angerichtet. Benedikt Peters schreibt hier, dass man besser übersetzt. Er lässt erstarren. Er lässt alles erstarren. Das ist wie die Stopptaste bei einem Film. Es hört alles auf, was eben noch nach einem unsagbaren Ende aussah. Die Erde hört auf, unterzugehen. Das Wasser wird still. Die Völker beruhigen sich. Alles ist plötzlich vorbei. Und die Kriege, plötzlich sind sie beendet. Er bringt das Lärmen zur Ruhe. Und nicht mal die Kriegswaffen bleiben verschont. Es ist wie, schau, liebes Volk, schaut, was Gott gemacht hat. Wenn er so eingreift, dann ist es das Ende. Nur er kann das. Nur Gott kann das. Da kamen die Ägypter hinter seinem Volk her. In einem Augenblick waren sie noch die tödliche Gefahr. Und im nächsten Augenblick existierten sie nicht mehr. In dem einen Moment steht die Armee vor der Türe und im nächsten Moment verkündigt der Prophet Elisa die wundersame Flucht dieser Armee. Gott hatte sie vertrieben. Schaut darauf. Lasst euch nicht von irgendjemandem was einreden. Die Assyrer riefen nämlich hier über die Stadtmauer nach Jerusalem. Sie riefen, sie sollen auf niemand vertrauen, nicht mal auf Gott, weil niemand wird vor den Assyrern bewahren können. Aber es war falsch. Es war der Hochmut des Menschen, der keine Ahnung hatte, wer Gott ist. Und Biografien können da sehr ermutigend sein, wenn ihr Biografien lest. Da kann man sehen, wie Gott handelt. Oder redet mit den älteren Geschwistern. Auch das ist sehr ermutigend. Sie haben oft einen langen Glaubensweg mit dem Herrn hinter sich. Und sie können zurückschauen, wie Gott geholfen hat. Und vor allen Dingen lies die Bibel. Wenn du die Bibel durchliest von Anfang bis zum Ende, dann wirst du sehen, Gott ist souverän. Er hat einen Plan und er führt den Plan genauso auf. Er hat schon geholfen. Er hat all das schon getan. Tozer schreibt in seinem Buch Die Eigenschaften Gottes: Eine richtige Gottesvorstellung ist die Grundlage für das praktische Glaubensleben. Ich glaube, dass es keine Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, die nicht letzten Endes alle auf unvollkommene und niedrige Gottesvorstellungen zurückgeführt werden können. Und diese Erkenntnis, wer Gott ist und was er getan hat, die kann nur einen Schluss haben. Den Gott selbst hier liefert. Welchen Schluss, welches Ergebnis liefert Gott selbst in diesem Psalm? Er wird gewinnen. Jedes Knie wird sich beugen. Niemand wird Gott je überwinden können. Alles wird gut werden. Es wird alles gut. Wir vergessen das. Für den Christen wird alles gut. Das ist unsere große Hoffnung. Und auch wenn in deinem Leben Furcht ist, wenn es kleine Dinge sind, die dir so ein komisches Gefühl im Magen geben, oder du denkst, dass dein Leben völlig am Ende ist und es gibt keinen Ausweg, du bist sicher, weil Gott ist, wer er ist. Er hat die Kontrolle in der Vergangenheit gehabt. Er hat die Kontrolle jetzt und er wird auch die Kontrolle in Zukunft haben. Und das musste auch Hiob lernen. Er musste diesen Weg durchgehen, aber zum Schluss lernte er mehr über Gott und bekam dadurch Sicherheit. Luther ist durch sehr viel Leid gegangen. Und Luther schreibt in seinen Summarien über die Psalmen: Wir aber singen in Gott zu Lobe, dass er bei uns ist und sein Wort und die Christenheit wunderbar erhält. Wider die Pforten der Hölle, wider das Worten aller Teufel, der Rottgeister, der Welt des Fleisches, der Sünde und des Todes, dass unser Brünnlein bleibt eine lebendige Quelle, da jener Sumpf, Tümpel und Kölke faul und stinkend werden und versiegen müssen. Luther hatte eine gute Theologie darüber und er mochte den Psalm 46 auch. Und er hat sogar ein Lied darüber geschrieben: Ein feste Burg ist unser Gott. Und er schreibt dieses Lied wie folgt: Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel war und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er doch nicht. Das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lassen fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Er, der Gott Jakobs, ist unsere sichere Burg. Also in Zeiten der Not, was solltest du tun? 3 Schritte gegen Furcht und Sorge. Erstens, die Feststellung. Gott hilft. Er ist deine Zuflucht. Er ist deine sichere Burg. Er ist deine Stärke. Er ist derjenige, der hilft. Du musst diese Fakten und Tatsachen aus Gottes Wort anerkennen und glauben. Zweitens, das Vertrauen. Gott wird helfen. Dann vertraue auf Gott. Er wird nicht zu spät kommen. Egal wie die Umstände sind, Gott wird helfen und du bist nicht auf dich alleine gestellt. Und die Sicherheit, das ist Punkt 3 oder der 3. Schritt, Gott hat geholfen. Du kannst zum Schluss in der Sicherheit ruhen, dass Gott schon geholfen hat. Er macht keine losen Versprechen, er enttäuscht nicht, er trägt durch. Schaue weg von den Umständen und schau auf ihn. Schau, was er schon alles getan hat. Schau die großen Werke und die Taten des Herrn an. Wie wird er in der Bibel beschrieben, was er getan hat? Er hat ein ganzes Volk aus Ägypten rausgeführt und in sein verheißenes Land geführt. Er hat Stephanus, als er gesteinigt wurde, die Kraft gegeben, standhaft zu bleiben. Er ist derjenige, der Regierung einsetzt und absetzt. Und er hat seinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt, um Sünder zu retten, für die es wahrlich keine Hoffnung gab. Das ist, was der Herr getan hat. Lasst uns beten. Du großer und herrlicher Gott, wir wollen dich preisen. Wir haben nichts verdient gehabt, außer den Tod. Wir haben nichts verdient gehabt, außer die ewige Verdammnis. Wir waren Rebellen, wir waren deine Feinde. Wir haben dich nie gesucht. Aber du hast in deiner Güte deinen einzigen, deinen geliebten Sohn geschickt, Jesus Christus, damit er für uns stirbt und auferstebt, damit wir überhaupt erst Hoffnung hatten. Danke für deine Rettung. Danke für all die Werke, die du getan hast. Und obwohl du es niemals müsstest, beweist du doch selbst durch deine Werke, dass du bist, der du bist. Wir haben und hätten niemals das Recht, dich nach Beweisen zu fragen. Und doch beweist du, dass du allmächtig bist und dass du der Helfer bist. Danke für diese Güte und für diese Barmherzigkeit, für diese Treue, die du uns gibst und zeigst. Und Herr, wir wollen beten, dass wir an dir festhalten und bei Sorge und Furcht, egal in welchen Umständen wir sind, wir dir vertrauen, wir unsere Sicherheit bei dir suchen und wir den Fakten glauben, die du uns in deinem Wort mitgeteilt hast. Dein Name sei erhoben und gepriesen. Amen. Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.